Audio Now.
Es gibt ja viele, die da skeptisch drauf gucken. Ich persönlich gucke da überhaupt nicht skeptisch drauf. Die deutsche Industrie hat die dritthöchste Roboterdichte der Welt, also Industrieroboter nach Südkorea und nach Singapur. Wir haben Firmen wie die Siemens, die digitalen Industrie, Digital Industries, die von sich behauptet, jede dritte Maschine der Welt, Produktionsmaschine, wird von denen automatisiert. Und über die Datenschätze einer SAP braucht man nicht zu sprechen. Also ich glaube, wir haben eine extrem gute Startposition.
Wissen Sie, über welche Technologien das Internet in Deutschland läuft? 80% laufen über Technologien einer US-Firma. Und unser heutiger Gast arbeitet als Deutschlandchef für eben diese Firma. Und damit willkommen bei SoTech Deutschland. Mein Name ist Frauke Holzmeier.
Ja, mein Name ist Andreas Laukert. Und eben diese Firma macht auch regelmäßig ein Ranking über die Digitalisierung weltweit. Und da ist Deutschland 2020 von Platz 6 auf Platz 14 abgerutscht. Man glaubt es ja kaum. Und ein weiteres wichtiges Thema ist Chancengleichheit. Digital vielleicht wie auch analog. Und damit herzlich willkommen, Uwe Peter, Deutschlandchef von Cisco. Hallo.
Ja, vielen Dank. Freue mich, dass ich heute euer Gast sein darf.
Ja, sehr gerne. Ein paar Worte nochmal zur Vorstellung. Diplom-Ingenieur, unter anderem bei Siemens in Vertriebspositionen gearbeitet, da in dem Rahmen auch in Lateinamerika unterwegs gewesen und schon sehr lange bei Cisco, da Managing Director für die Deutsche Telekom und eben seit Januar 2009 Deutschlandchef von Cisco.
Ja, und vor einiger Zeit haben Sie auch gewarnt vor einer Zwei-Klassen-Gesellschaft in Bezug auf Homeoffice. Also ist ja ein großes Thema gerade und vor allen Dingen auch Internetzugänge. Also wie weit klafft denn da die Schere auseinander in Deutschland, um mal bei der Bildsprache zu bleiben?
Ja, die Corona-Krise hat uns ja eine Möglichkeit gegeben, nämlich Digitalisierung quasi mit dem Brennglas nochmal anzuschauen. Und ich weise immer darauf hin, dass für mich Digitalisierung so ein Dreieck ist zwischen Wohlstand, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit. Alles drei muss passen. In der Chancengleichheit ist der einzige dieser drei Kategorien, wo wir wirklich massive Einbrüche auch nochmal durch Corona gesehen haben. Um Ihnen eine Zahl zu sagen, wir haben eine Umfrage gemacht, in der sich die Deutschen repräsentativ geäußert haben. Nur 13% der Deutschen glauben, dass sich die Chancengleichheit während der Corona-Krise für sie verbessert hat. 87% sagen, es ist gleich geblieben, beziehungsweise es ist deutlich schlechter geworden. Und das ist natürlich Sprengstoff aus meiner Sicht.
Aber eigentlich nicht überraschend, oder? Es ist so ein bisschen das zum Vorschein gekommen, was vorher schon gewabert hat. Weil man jetzt einfach auch auf gewisse Dinge angewiesen war, Homeschooling etc., Homeoffice-Möglichkeiten.
Ja, ich finde, dass es schon noch mal drastischer ist, als ich es gedacht habe. Man denkt ja, wenn man über Chancengleichheit spricht, dass man irgendwie über Randgruppen im ersten Moment redet, wie man die in die Gesellschaft integriert. Hier reden wir darüber, dass die Randgruppe die Gruppe ist, die glaubt, dass wir die Chancengleichheit eben verbessert haben und 87% fühlen sich abgehängt. Das finde ich in der Intensität schon überraschend. Und hinzu kommt eben, dass ja durch diese Einzug der IT in unser Leben, in unsere Produkte, eben eine ganz andere Geschwindigkeit auch in unser Leben Einzug hält. Man sagt ja immer, die IT-Systeme verdoppeln ihre Leistungsfähigkeit innerhalb von 12 bis 18 Monaten. Und da können wir im Detail reingehen, aber das ist so. Also das heißt, wir haben auch eine extreme Beschleunigung, in der eben diese Veränderungen stattfinden. Und das beides zusammen, finde ich, ist dann etwas, was unser Augenmerk bedarf.
Ja, und werden diese 80% dann mit wehenden Fahnen wieder nach Corona zurück ins Analoge gehen oder wie wird das aussehen?
Das denke ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das gut wäre, sondern dass wir eben in einer hybriden Welt leben werden. Wir haben es ja gesehen in der Wirtschaft. Das Bruttosozialprodukt ist fast gleich geblieben, ist ein bisschen geschrumpft, nicht gut. Obwohl wir alle von zu Hause gearbeitet haben. Und man sieht da, finde ich, auch die Möglichkeiten, die Digitalisierung mitbringt. Ich persönlich glaube, dass es halt eine industrielle Revolution, die vierte ist, mit all den massiven Umwälzungen, die auf uns zukommen. Und wir werden diese Möglichkeiten dieser industriellen Revolution eben nur nutzen können, wenn wir auch diese digitale Welt annehmen, als akzeptieren und versuchen, dort eine führende Position einzunehmen.
Sehen Sie das auch in den, sag ich mal, Bestellungen von Firmen, dass die deutlich zunehmen, weil die müssen sich ja auch vorbereiten darauf, auf diese Zeit auch nach Corona weiterzumachen dort? Und das müsste ja eigentlich einen Ausdruck geben in Bestellverhalten, mehr Technik, ich brauche bessere Server oder Cloud-Systeme oder sonst was.
Also die deutsche Wirtschaft weiß natürlich schon seit langem, dass die Digitalisierung für sie entscheidend ist. Ich glaube, dass wir da auch einen extrem guten Startpunkt haben. Es gibt ja viele, die da skeptisch drauf gucken. Ich persönlich gucke da überhaupt nicht skeptisch drauf. Die deutsche Industrie hat die dritthöchste Roboterdichte der Welt, also Industrieroboter nach Südkorea und nach Singapur. Wir haben Firmen wie die Siemens, die digitalen Industrie, Digital Industries, die von sich behauptet, jede dritte Maschine der Welt, Produktionsmaschine, wird von denen automatisiert. Und über die Datenschätze einer SAP braucht man nicht zu sprechen. Also ich glaube, wir haben eine extrem gute Startposition. Und die deutsche Wirtschaft hat in den letzten Jahren dort schon viel rein investiert. Heute sagt man, 5% des Umsatzes der Firmen geht in die Digitalisierung. Vergleich, das ist dreimal so viel wie das, was die Firmen in die IT stecken. Also das ist erkannt, da ist immer nachhaltig investiert worden. Und das hat, glaube ich, Corona nur noch mal gezeigt, wie wichtig das ist, auch der Allgemeinheit. Aber wie gesagt, jede deutsche Firma weiß, wie wichtig das ist und hat da auch Investitionsschwerpunkte gehabt und wird sie weiter haben.
Ich würde gerne noch mal auf die Menschen kommen, also auf diese gesellschaftliche Schiene und den Punkt, dass viele abgehängt sind. Jetzt wurde ja vor ein paar Tagen noch mal, war noch mal in den Medien das Recht auf das schnelle Internet, wobei da schnell auch eher in Anführungszeichen ist. Also das sind auch, also diese Mindestgeschwindigkeit sind auch weit weg von 100 Mbit, also schnell ist das auch noch nicht. Wie können wir dann diese Chancengleichheit herstellen? Brauchen wir dann tatsächlich wirklich so eine Art Grundrechtcharta? Also dass es da gar keine Diskussion mehr gibt, egal wo man lebt? Oder wie stellen wir das her, diese Chancengleichheit?
Vielleicht vorab nochmal zu der Bedeutung. Also Kienbaum, die Personalfirma, hat vor kurzem gesagt, dass in den nächsten 10 Jahren neue Jobs entstehen, neue Jobkategorien und 65% unserer Kinder in 10 Jahren in Arbeitsumfeld arbeiten, in Berufen arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen. Also auch das zeigt nochmal die Wucht, mit der die Digitalisierung Einzug hält. Und deswegen ist der Punkt, den Sie gerade ansprechen, natürlich extrem wichtig. Aus meiner Sicht gibt es da 4 Punkte, die man berücksichtigen muss. Das erste ist die Technologieakzeptanz. Also wir müssen das wollen auch. Das zweite ist digitale Bildung und Weiterbildung. Und das ist jetzt nicht nur Schule, das ist auch Schule. Das ist aber auch die ganze Weiterbildung im Bereich des Arbeitsumfeldes. Also das sind Grundvoraussetzungen. Und als nächstes dann, denke ich, gibt es technische Dinge, die wir tun müssen, wie Konnektivität, Vernetzung. Das ist der Punkt, den Sie ansprachen. Wie schnell kann ich eigentlich mein Zuhause anschließen? Und dann ist das ganze Ökosystem um Innovation herum. Also die 4 Punkte, die muss man in Einklang bringen.
Dann würde ich noch einen Schritt weiter nach, bevor wir dahin kommen, müssen wir ja in Deutschland, haben wir ja auch immer noch analoge Ungleichheit. Ja, da gab es ja auch die Idee, dass die Digitalisierung und die Technik kann diese analoge Ungleichheit ja beseitigen, sagt man, und führt die nicht irgendwie zwangsläufig eben zu digitaler Ungleichheit, also beseitigen wir ein Problem durch ein neues, oder wie kann man beides zusammen hinkriegen?
Ich persönlich sehe das als eine Chance. Natürlich haben wir analoge Ungleichheiten. Wenn man heute im ländlichen Gebiet ist, dann ist es schwer, eine Bankfiliale zu finden. Dann ist es schwer, Zugang zum Gesundheitssystem zu bekommen. Dann ist es auch schwer, zum Teil eben in die Schule zu gehen und ohne lange Wege in die Schule zu kommen. Und ich meine, das hat nun wirklich die letzten 12 Monate gezeigt, dass dort, wo Digitalisierung funktioniert, dass Menschen weiter arbeiten können, weiter Geld verdienen können, dass ihre Kinder in die Schule gehen können oder es eben gute Homeschooling-Konzepte gibt und dass sie auch Zugang zur eben medizinischen Versorgung erhalten. Und da, wo das eben nicht der Fall ist, bleiben diese Menschen weiter im Abseits, rutschen in Sozialsysteme rein. Die Kinder können nicht in die Schule, was eine Katastrophe ist. Also jede Eltern werden das nachvollziehen können, wenn die eigenen Kinder nicht in die Schule können. Das macht da kein gutes Gefühl. Und man hat eben auch keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass eben genau diese digitalen Angebote diese analoge Lücke eben schließen können.
Sie hatten gerade bei Ihren 4 Punkten, der erste war ja, dass man die Menschen überzeugen muss, jetzt nochmal frei übersetzt, ne? Also Technikbegeisterung herstellen, jetzt mal in meinen Worten. Wie funktioniert das denn, wenn wir wollen ja auch über 5G heute noch sprechen, das ist ja auch immer ein Thema, genau wie Windräder, ja gerne, aber nicht bei mir vor der Haustür so. Wie, ja, Sie lachen, aber das ist halt natürlich, das sind natürlich verständlich, dass man so etwas nicht vor seiner Haustür haben möchte, andererseits Irgendwo müssen die Dinger ja hin, wenn wir noch nicht irgendwie Drohnen als Internetgeber irgendwo rumschwirren lassen wollen. Also
ja, ich glaube, wie schaffen wir denn dann? Generell ist ja in Deutschland schon ein Land der Ingenieure und der Tüftler. Also wir haben schon ein Umfeld, was durchaus auch positiv ist. Wir hatten eine Umfrage gemacht im Januar 2020, also vor Covid genau. Und da haben 75% der Bundesbürger gesagt, dass es ihnen wichtig ist, dass Deutschland bei der Digitalisierung weltweit eine Spitzenposition einnimmt. Also den Deutschen ist bewusst, dass Wohlstand weltweit neu verteilt wird und dass wir dort auch vorne mitspielen müssen. Gleichzeitig haben damals 69% der Bürger gesagt, sie sehen uns allerdings nur im unteren Drittel. Was ich wiederum so positiv interpretiere, da ist Lust, da ist Energie, die Leute wollen mitmachen. Und in der gleichen Umfrage, den letzten Datenpunkt, 80% der Deutschen sagen, sie haben eigentlich gute Endgeräte, also haben eine Möglichkeit, digitale Angebote gut wahrzunehmen. Ist auch mein persönlicher Eindruck, wenn ich in Berlin mich umgucke, ist ja eigentlich fast jeder den ganzen Tag am Handy und daddelt irgendetwas rum. Also das gelingt uns.
Ja, ob Berlin da der Ort ist. Sollten wir aufs Land, wir sollten mal auf dem Land gucken gehen, wie es da ist.
Ja, da haben wir ein Problem, da dass es in der Tat, was den Zugang angeht, natürlich deutlich schlechter gestellt ist. Aber deswegen glaube ich, diese Lust auf Technik die und auf Konsumtion digitaler Angebote, die ist durchaus da. Ich finde es immer kritisch, wenn man in den Bereich Datenschutz reinguckt. Da gehen wir teilweise sehr, sehr tief rein und sehr, sehr unterschiedlich um im privaten Bereich und im schulischen Bereich als Beispiel. Und da ist, glaube ich, ein Punkt, den wir lösen müssen.
Jetzt sind Sie ja auch zuständig für die Technik vor allen Dingen, ne? Also Bildung, ja, können Sie sicher einiges machen, aber Sie produzieren vor allen Dingen Technik und machen einen Haufen der Infrastruktur aus in Deutschland. Ich glaube, es war auch mal die Rede davon, das zu vereinfachen. Also damit fing das ja damals an, denke ich, ans iPhone. Das war ja relativ simpel, das erste iPhone einfach zu bedienen. Kinder können heutzutage ein Tablet ganz einfach. Trotz alledem stöhnen ja viele übers WLAN, was nicht funktioniert. Oder es sind manchmal so einfache Sachen, so ein Router konfigurieren ist auch nicht so einfach. Ja, und dann die Fehler rauszufinden, warum habe ich denn jetzt kein WLAN? Keine Ahnung, weil da Stahlbetonwände sind oder. Das ist alles für viele Leute noch ein Buch mit 7 Siegeln. Können wir da noch mehr tun, dass das wirklich vollautomatisch auf Anhieb funktioniert, ohne laufend zusammenzubrechen und?
Ja, das muss so sein, wie Sie sagen. Es muss vollautomatisiert werden und zwar nicht nur im Privatbereich, sondern insbesondere im Industriebereich. Wir stehen vor einer großen Welle von Pensionierung, von Verrentnerungen in der IT. Wir haben heute über 10%, fast 10% der Stellen sind geöffnet. Man muss sich das überlegen. Wenn eine Firma für eine offene Stelle vielleicht 5 Leute interviewt, dann heißt das, jeder zweite im Jobmarkt, jeder zweite Mitarbeiter in der IT hat gerade irgendeine Verhandlung mit einer Firma über einen neuen Job am Laufen. Also das heißt, wir haben einen Fachkräftemangel, der unsere Industrie erdrückt und letzten Endes ja über die Digitalisierung dann unsere Produktionsunternehmen, das gilt für alle Unternehmen eben. Und der einzige Weg daraus ist dramatische Vereinfachung der Komplexität und Automatisierung. Netze müssen automatisch konfiguriert werden, ohne dass Menschen da eingreifen müssen, damit die Menschen, die es verstehen, an anderen Dingen mitarbeiten, nämlich zum Beispiel unsere Automobilindustrie flott zu kriegen.
Ich würde gerade mal gerne bei dem Fachkräftemangel bleiben. Darüber sprechen wir ja wirklich auch sehr, sehr oft. Sie sind jetzt natürlich Cisco, internationales Unternehmen. Wie ist das denn in anderen Ländern? Haben die auch so ein Fachkräfteproblem? Ist das ein globales Problem oder haben wir hier ein deutsches, europäisches Problem?
Ja, da bin ich jetzt kein Experte für Statistik an dem Punkt, aber ich kann Ihnen meinen subjektiven Eindruck mitteilen. In Europa ist das überall gleich. In USA, also ich fahre ja nun sehr, sehr oft in Silicon Valley mit Kunden, da fällt mir jedes Mal auf, dass wenn wir hier einsteigen in den Flieger, dann haben alle die Automotor Sport oder Ähnliches in der Hand und wenn ich da aussteige, dann haben alle irgendwelche IT-Zeitungen in der Hand. Also das Grundinteresse für IT ist da natürlich viel, viel höher als bei uns. Indien das Gleiche, ne? Da haben sie natürlich nicht so einen Fachkräftemangel, wie wir ihn haben. Aber ich glaube, in Europa ist das durchaus die Regel. Wir haben eigentlich noch den Vorteil, dass wir super Universitäten haben. In Bayern haben wir jetzt 110 Lehrstühle für künstliche Intelligenz, kriegen wir in den nächsten 2 Jahren dazu. Also da ist ja auch ein großes Interesse der Politik, da aufzuholen.
Ja, die bleiben leider nicht in Deutschland. Ich würde fast behaupten, das ist eher ein materielles Problem. Im Silicon Valley wird natürlich viel besser bezahlt. Ist zwar auch teurer, da zu leben, aber dass Sie da mehr IT-Kräfte sehen, ist ja fast zu erwarten, oder? Als jetzt in Dresden oder in
Chemnitz. Ja, ist zu erwarten, aber ich finde, der Attraktivität des Standorts Deutschlands brauchen wir uns auch nicht zu verstecken. Also ich fahre ja, ich habe es eben gesagt, regelmäßig in die USA, fahre dort immer wieder mit deutschen Firmen hin. Wir gucken uns an, was in IT läuft und dann fliegen wir zurück. Da haben wir dann die Amerikaner sozusagen mit dabei und dann fahre ich mit denen durch Bayern, durch Baden-Württemberg und andere Gegenden und dann sehen die MAN, BMW, Bosch, Daimler, Porsche innerhalb von 150 Kilometern, Audi. Und die sind jedes Mal fasziniert und sagen, wow, das ist ja auch nicht größer als das Silicon Valley und hier sind 7, 8, 9 Weltfirmen in der Automobiltechnik. Und da sind die genauso begeistert und sagen jedes Mal, wo sind jetzt hier die Start-up-Hubs, bei denen wir mal arbeiten können. Also die haben auch alle ganz große Lust, dann da bei der Digitalisierung unserer Branche mitzuhelfen. Also wir haben da, glaube ich, so tolle Industrie, so tolle Namen, so tolle Firmen, die auch hochgradig attraktiv sind, sodass wir uns da nicht verstecken müssen.
Das heißt, als Deutscher in einer US-Firma haben Sie keine Schwierigkeiten, für den deutschen Standort Werbung zu machen?
Überhaupt nicht. Gegenteil ist der Fall. Also ich glaube, das ist wenn man jetzt also ein Deutscher den deutschen Standort für eine US-Firma vertritt, dann habe ich ja eins der 2, 3 attraktivsten Länder der Welt, definitiv.
Ja, wo wir auch schon andere Gäste hatten, die eben das nicht so sagen. Ne? Die sagen, Deutschland ist sicher attraktiv als Standort, so Industrie und so, aber trotzdem die IT-Fachkräfte, ja, bezahlt wird woanders. War so der Tenor. Sicher finden die welche, aber es ist sehr mühsam, ne? Wie sagen, über Lehrstühle, Finanzierung, Sponsoring, dass man dann seinen Nachwuchs direkt ranzüchtet. Ne? Also.
Ich glaube, man muss sich auf die Stärken besinnen und derer haben wir ja nun wirklich viele. Ne? Also wie gesagt, wenn man die Automobilindustrie digitalisieren will, dann kommt man doch gar nicht an Deutschland rum vorbei. Wenn man in die Produktionstechnik rein will, kommt man an Siemens nicht vorbei. Also ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele positive Beispiele, die auch gut funktionieren. Wir als Cisco investieren ja auch in Deutschland kräftig. Also auch da habe ich nur Rückenwind, wenn ich sage, wir möchten gerne in Deutschland investieren. Ob das in unseren Forschungsstandort hier ist oder ob das eben jetzt für Cloud-Technologien ist, die wir eben mit deutschen Sicherheitsstandards ausrüsten und dann eben alle europäischen Kunden aus Deutschland raus bedienen. Also da haben wir eine absolute Schlüsselstelle.
Stichwort Cloud und Rechenzentrum, da hatten Sie auch in einem Interview Anfang des Jahres gesagt, dass es da tatsächlich mal so ein bisschen Knappheit gab, jetzt während Corona durch die hohe Nachfrage. Sie eröffnen ja jetzt ein Rechenzentrum im Sommer. Wie sind wir denn so in Deutschland? Wie viele Rechenzentren gibt es, braucht es? Warum brauchen wir welche? Dass wir das einfach mal so grundsätzlich vielleicht mal erklären können.
Also wir stellen ja Technologie her, zum Beispiel um Sicherheitstechniken aus der Cloud zu managen, um Collaboration, also Videokonferenzen aus der Cloud zu managen. Und die haben wir in der Vergangenheit eben aus Amsterdam und aus London in 2 gedoppelten Rechenzentren zur Verfügung gestellt für die Kunden in Europa, aber auch in anderen Regionen der Welt. Und klar, durch den Brexit ist eben England nicht mehr in Europa. Und unsere deutschen Kunden, mit denen besprechen wir natürlich seit vielen Jahren, die Sicherheitsstandard, was Cybersecurity angeht, was aber auch Datenschutz und vor allen Dingen Schutz ihrer Patente angeht. Das ist klar, dass jedes deutsche Unternehmen ist eigentlich global aufgestellt und die müssen natürlich, haben ein ganz, ganz hohes Interesse darauf zu achten, wo ihre Daten liegen. Und deswegen haben wir uns als Unternehmen entschieden, mit dem Brexit eben eine Strategie zu bauen, in der wir unsere Kunden in Europa aus Deutschland bedienen und aus Amsterdam. Da stehen jetzt dann die beiden Pärchen. Die sind auch groß genug, um den Verkehr abzuarbeiten, der da entsteht. Sind natürlich recht groß. Unser Verkehr hat sich vielleicht den Punkt ungefähr verfünffacht zwischen Februar letzten Jahres und April letzten Jahres. Also durch die Covid-Pandemie, die wir haben, hat sich der Verkehr verfünffacht. Also das ist schon recht kräftig, was da auf uns zugekommen ist. Also
was heißt groß? Kann man das in Fußballfeldern messen?
Nee, das kann man eher an
Bits
und Bytes. In Bits und Bytes.
Videominuten wahrscheinlich.
Nein, man kann es gut messen an aufgeschalteten Kunden. Also Sie können davon ausgehen, dass fast jedes große deutsche Unternehmen irgendeinen Dienst aus dieser Cloud bezieht. Wir haben alleine zum Beispiel 3000 Schulen in der Covid-Krise ganz am Anfang dort aufgebracht. Fast jedes deutsche Unternehmen ist dort drauf. Wir haben große Kunden innerhalb von 2 Tagen von 20 auf 80.000 Heimarbeitsplätze aufgerüstet. Also da ist das Who's Who der deutschen Wirtschaft, hosten wir aus diesen Rechenzentren.
Und von daher können Sie es nachvollziehen, welche... Wir hatten ja so einige Probleme. Nehmen wir nur die Schulclouds. Ja, da gab es ja einen Zirkus. Ernsthaft, können Sie das nachvollziehen, was da so passiert ist?
Bei der Schulcloud haben wir ja gesehen, dass die meisten Schulen sehr, sehr pragmatisch mit der Situation umgegangen sind, als sie in den Lockdown gegangen sind. Das heißt, wir hatten sehr schnell Videosysteme installiert, die auch funktioniert haben. Wir sind jetzt in so eine etwas eine typisch deutsche Diskussion reingegangen ist. Wir tendieren als Deutsche dazu, oft zu beschreiben, wie wir etwas machen und nicht, was wir es machen. Das heißt, wir gehen dann genau rein in das Thema, welche Technologie soll genutzt werden, welcher Stack von Softwarekomponenten soll genutzt werden, sodass wir jetzt dahin kommen, dass einige Schulen da in der Selbsthemmung aus meiner Sicht sind und anfangen, sich eigene Lösungen zu designen, eigene Leute einzustellen, anstatt eben Technologien zu nutzen, die weltweit verfügbar sind, schnell verfügbar sind. Und die eben auch von Unternehmen genutzt werden, die seit 10 Jahren höchste Sicherheitsmaßstäbe für ihre Daten haben. Ne? Also insofern, das ist der Komponente der Schuldiskussion, die ich nicht nachvollziehen kann, dass wir uns da verzetteln, anstatt schnell voranzugehen mit einer klaren Sicht, wo wir hinwollen.
Ich meine aber auch zum Beispiel Fälle, erinnere ich mich, ich glaube in Sachsen war es, wo dann am ersten Tag, wo eine Schulcloud installiert wurde, alles zusammenbrach oder in Brandenburg die Schulcloud gehackt wurde, mehrfach gehackt. Also da muss doch einem Unternehmen wie Cisco das Herz bluten, oder?
Ja, aber solche Fälle hatten wir nicht. Ne? Also hatten wir irgendwelche Zusammenbrüche der Infrastruktur. Die ersten 2-3 Wochen haben wir damals eben noch in London unsere Kapazitäten eben verfünffacht. Also da gab es sicherlich mal Qualitätseinbußen hier und da. Wir haben aber gleich vom Tag 1 für die Schulen zum Beispiel ein extra Cluster, also ein extra Rechenzentrum aufgebaut, um das eben auch zu trennen vom Verkehr und keine Qualitätseinflüsse von dem einen auf den anderen Kunden zu haben. Sicherheitsangriffe hatten wir überhaupt nicht auf unsere, also wir hatten sicherlich Angriffe, aber die haben wir halt abgewehrt. Das ist ja eine unserer Kernkompetenzen, weil Sie hatten es angesprochen, 80% des weltweiten Internetverkehrs läuft über Cisco. Heißt auch 80% der Attacken auf irgendeinen Server, auf irgendeinen Endkunden laufen über unsere Systeme. Und damit sind wir natürlich in der Position, dass wir versuchen und in der Lage sind, diese Angriffe im Netzbereich zu erkennen und abzuwehren. Das heißt, die erreichen unsere Kunden gar nicht, sondern das Netz verteidigt sozusagen sich selbst. Und insofern hatten wir da keine Probleme mit irgendwelchen Services, die runtergefallen sind oder angegriffen worden wären.
Wenn wir mal auf 5G schauen, das ist ja so ein bisschen großer Hoffnungsträger versus Verschwörungstheorien. Also da rankt ja viel um dieses Thema. Wo stehen wir ja? Im Moment. Sind Sie zufrieden mit dem Ausbau?
Also generell ist es so, dass wenn man auf Megabit-Zugang guckt, und Sie hatten das zu Recht angesprochen, dass es mir in Berlin vielleicht gut geht, aber auf dem Land anders aussieht, da ist es so, dass 17% der Bevölkerung auf dem Land ungefähr ein Megabit zur Verfügung haben, in der Stadt sind es 75. Und daraus wird eben die überragende Bedeutung des 5G-Ausbaus deutlich. Denn wir haben ja gesehen, dass der Glasfaserausbau überhaupt nicht in Geschwindigkeit kommt im Land, einfach weil es sich nicht rechnet. Das ist ja auch klar, bei den Preisen, die man hat, eine Leitung zu ziehen, ist extrem teuer. Wir hängen da auf knapp 5% im Glasfaserausbau in Deutschland. Andere Länder sind bei 80%, ja, wie Schweden. Und insofern 5G ist überragend wichtig für uns. Ich denke, wir sind da gut vorangekommen, auch wieder erstmal in den Städten, in den ländlichen Bereichen hakt es noch. Sind wir zu langsam. Was mit den Antennen zusammenhängt, die wir bauen müssen.
Müssten wir trotzdem da eine größere Kraftanstrengung machen? Das wenigste sind ja bisher wirkliche echte 5G-Antennen. Und zusammen mit Glasfaser müsste da nicht eine deutschlandweite Anstrengung geben, von wegen jetzt müssen wir aber sehen und früher gab es da im Osten 5-Jahrespläne, aber dass wir sagen, wir brauchen jetzt einen 3-Jahresplan Bandbreite von mir aus, Glasfaser plus 5G. Gleich.
Ja, absolut. Wir brauchen das definitiv. Sie haben recht, das richtige 5G, was ja gemacht wird auf dem Land häufig, ist, dass die existierenden 4G-Stationen mit den Frequenzen, die eben haben, dass die gleichzeitig 4G und 5G nutzen. Das heißt aber, dass man im Prinzip vielleicht 15-20% Leistungsfähigkeit ergänzt, aber es ist nicht dieser Quantensprung, den wir mit 5G wollen. Damit wir den Quantensprung haben, müssten wir eigentlich höhere Frequenzen nutzen, was bedeutet, mehr Antennen mit kleineren Zellen. So, und das ist natürlich teuer, man muss die Antennen bauen. Das geht nur über ein wirklich massives Infrastrukturinvestitionsprogramm. Das hat sich die Regierung ja auch mehrmals schon vorgenommen und auch Gelder zur Verfügung gestellt, nur die sind sehr schleppend abgerufen worden bis jetzt.
Ja, das gibt es ja auch häufiger, dass Gelder nicht abgerufen werden, siehe Digitalpakt. Aber einmal kurz noch so Verschwörungstheorien, oder ich will das gar nicht so abwertend sagen, sondern einfach vielleicht berechtigte Sorgen, die man haben kann für die Gesundheit. Können Sie die nachvollziehen?
Also für 5G, ich kann die gar nicht nachvollziehen. Die 5G-Technologie, da geht es ja dann meistens um Beaming, also um die Tatsache, dass man eben in der Lage ist, nicht mehr kugelmäßig dann die Wellen abzustrahlen, sondern so eine Art Keule bildet, die dann auf den Nutzer gerichtet ist. Und klar, dann sagen Leute, das erinnert mich an Laserstrahlen, das wird gefährlich. Aber die Realität ist, dass natürlich die Antenne gewährleisten muss, dass die Strahlung nur mit der Stärke an der Antenne ankommt, also am Telefon ankommt, die eben verträglich ist. Und das kann man machen. De facto wird natürlich viel weniger Strahlung abgegeben, als wenn ich es einfach in einer Kugelform rausblase. Also ich möchte heute nicht unter einer Antenne von 4G zwingend wohnen, die kugelförmig große Leistung abstrahlt. Da wäre es mir viel lieber, die würde eben gezielt Keulen dorthin senden, wo gerade gesendet wird. Und natürlich muss dann von der Netzagentur jede Antenne abgenommen werden und sichergestellt werden, dass es eben dann an dem Endgerät nicht zu überholter Strahlung kommt. Aber das ist etwas, was man auch heute schon machen muss. Also die Strahlenlast in Summe wird sich reduzieren durch 5G. Insofern ist das eine tolle Technologie, was das angeht.
Wo will man denn zuerst 5G erleben, so in echten Anwendungen? Vielleicht nicht der normale Mensch.
Ja, wir haben heute in der Innenstadt 5G natürlich. In den großen Städten sind die ersten 5G-Antennen aufgebaut worden. Und dann, wo Deutschland auch führend ist mit Japan und einigen anderen Ländern, ist im Industriebereich. Also wir haben ja das, was ich einen guten Ansatz finde, wir haben ja hohe Frequenzen freigegeben, umsonst mehr oder weniger für die Industrie. Die kriegen ihr privates Spektrum. Eben auch mit hohen Leistungsdichten und können sich ihre eigenen 5G-Netze aufbauen. Das, finde ich, ist ein toller Ansatz. Wir sehen es übrigens schon massiv. Ich meine, 5G ist ja mal das mit der öffentlichen großen Antenne fürs Handy. Aber jeder von uns hat ja zu Hause eine kleine Antenne für ein WLAN stehen. Und 5G ist die erste Technologie, die eben genau das, was 5G kann, auch sozusagen ihren kleinen Bruder oder ihren kleinen Schwester in der Funktechnik, die zu Hause im WLAN installiert ist, hat. Das nennt sich Wi-Fi 6. Ist verfügbar, um Ihnen ein Gefühl zu geben. Wir Cisco haben im letzten Quartal 30.000 Antennen verkauft. In ganz Deutschland gibt es 30.000 4G-Antennen. Also die deutsche Industrie in den Werkhallen baut massiv auf 5G-Technologie, aber eben im WLAN, wo ich einfach Antenne raus, die alte, neue rein, habe ich 5G-Technologie, hohe Bandbreiten. Also da wird nichts verschlafen, was das angeht.
Ich würde gerne noch zu einem Thema kommen, wenn wir auch 5G, dann sind wir beim Thema Video und dann sind wir wieder bei verschiedenen Themen, wo man, sag ich mal, Reisen vermeiden kann. Stichwort Nachhaltigkeit ist ja eins, was wir auch nicht mehr wegdiskutieren können. Wir haben ja auch Bundestagswahl in diesem Jahr, da wird es auch nochmal wichtig werden. Es gibt andere Anwendungen wie Blockchain oder so, wo es dann heißt, oh Gott, das sind Energiefresser. Also ist die Digitalisierung jetzt gut für die Bekämpfung des Klimawandels, nicht gut für den Klimawandel, sondern ja, oder für die Nachhaltigkeit.
Ja. Ich denke, da gibt es direkte und indirekte. Also erstmal zu dem allgemeinen Blick jetzt durch die Corona-Krise. Die hat uns da schon wirklich viel gezeigt. Ich habe das vorhin gesagt, unser Bruttosozialprodukt ist 5% runtergegangen, nicht so sehr in der Industrieproduktion. Das kommt mehr durch andere Bereiche, wie natürlich Reisen, Gaststätten etc. Die Industrieproduktion ist bei weitem nicht 5% runtergegangen. Und unsere Bundesregierung hat ja Anfang des Jahres die Klimaziele, die selbstgesteckten, kassiert. Ne? Da sind 40% CO2-Reduktion gegen 1990 gerechnet. Und die haben gesagt, das schaffen wir nicht. Wir schaffen nur 35%, was, finde ich, ganz, ganz traurig wäre. Und dann durch die Corona-Krise haben wir festgestellt, wir haben 42% Reduktion in den CO2-Zielen. Also wir haben es durchaus geschafft, das, was völlig unvereinbar galt, nämlich Industrieproduktion zu steigern oder stabil zu halten, trotzdem CO2 massiv zu senken. Das haben wir geschafft. Und das kommt natürlich, weil viel ressourcensparender gehaushaltet wurde. Man wundere mich immer, wenn ich überhaupt noch mal fliege, wie leer die Flughäfen sind, dass das Land überhaupt funktioniert. Und das hat alles super gut funktioniert. Aber es gibt natürlich Technologien, wenn man sie falsch einsetzt, also Blockchain und gerade jetzt vor allen Dingen Erzeugung von Bitcoin und solchen Technologien sind natürlich unglaublich ressourcenhungrig und da muss man schon ein Fragezeichen hintermachen aus dem Aspekt.
Wie ist da Ihr neues Rechenzentrum aufgestellt? Alles mit Solarenergie und oder wie läuft das?
Die meisten Rechenzentren sind, auch das in Frankfurt ist klimaneutral und wird mit Ökostrom, ja, Solartechnik etc. betrieben. Ja.
Okay.
Also da versuchen wir definitiv Vorreiter zu sein in dem Bereich.
Das machen ja viele, die Intel, und ich meine, ich kann nicht alle parat, die sich was vorgenommen haben, ne, in den nächsten, keine Ahnung, bis wann, ihre Systeme klimaneutral zu halten. Wird das der große Umschwung werden, dass die Industrie versucht, zumindest da Vorreiter zu machen, bevor die Politik sich überhaupt entschieden hat, Klimawandel zu bekämpfen, dass die Industrie da vorangeht?
Ich denke, dass jede Industrie natürlich sich dieses Ziel momentan setzt und setzen muss. Ich meine, viele Investoren fragen die Vorstände der Firmen heute nach einer ganz klaren Strategie hin zur klimaneutral. Also das geht gar nicht anders. Und ich glaube, das sind wir auch unserer Welt schuldig, weil es ist ja alles nichts wert, wenn wir am Ende unseren Planeten zerstören. Und da sind natürlich die Technologien, die neuen Technologien, ganz besonders in der Pflicht, auch wirklich zu liefern. In der IT ist natürlich so, dass wir generell ja schon mal Lösungen bieten, die sehr viel Reisen eben unnötig machen. Videokonferenzen etc., also das war ja per se auch einen Beitrag leisten. Aber klar, unser Rechenzentrum, unsere Produktion muss klimaneutral sein. Wir streben an 2025, dass alle unsere Geräte dann und Verpackungen insbesondere auch komplett recycelt sind, dass wir da eine Circular Economy haben. Also das haben wir ganz, ganz hoch prior in unsere Agenda gesetzt.
Wir kommen zu unserem letzten Punkt. Das ist die letzte Frage und die ist immer die nach einer Schulnote. Ja. Und ich würde dem Ganzen, glaube ich, die Überschrift geben: Digitalisierung für alle.
IT-Land Deutschland, doch, oder? Achso, IT-Land Deutschland, genau. Wie sind wir aufgestellt?
Ja, aber ich meine jetzt auch Chancengleichheit.
Chancengleichheit, ja.
So deswegen Digitalisierung für alle, dachte ich. Wenn Sie dem eine Note geben müssten, sehr gut bis ungenügend.
Und das ist eine einzige Kategorie oder kann ich das?
Nein, Sie können das ja noch ein bisschen ausformulieren, von wegen 1 minus, weil.
Nein. Nee, Sie können auch sagen, bei IT, Industrie so und Gesellschaft so.
Ich hätte gesagt, unserer Industrie eine 2, der Politik auch eine 2. Der Schulpolitik hätte ich eine 4 minus gegeben oder der Herausforderung in der Bildung. Da liegt unsere größte, meiner Meinung nach, die größte Herausforderung.
Ich glaube, da werden Ihnen viele Eltern zustimmen.
Ja. Ja, uns fehlt es einer klaren Utopie, einer klaren Vision aus meiner Sicht. Also wenn ich Ministerin oder ich wäre dann Minister wahrscheinlich, wäre, dann würde ich auch sagen, die Schule muss der schönste Ort der Welt sein. Da müssen alle reinlaufen wollen und da müssen das modernste Arbeitsschulumfeld der Welt kriegen. Und da gehen wir in Babyschritten voran, finde ich. Bei allen Anstrengungen und Mitteln, die wir zur Verfügung stellen.
Das stimmt.
Ja, darüber könnte man auch noch sehr viele Folgen machen. Uwe Peter, danke schön. Ja,
vielen Dank.
Ich bedanke mich. Einen schönen Tag.
Audio Now.